Selbstmordbegegnungen.
Herr Rosenbaum, wie war es nach dieser ersten, im ersten Treffen mit Fromm, wie wurde dieses Verhältnis zu Erich Fromm und zwischen Ihnen beiden zu einer Begegnung?
Ja, da kann ich nur sehr wenig dazu sagen. Echte Begegnungen, die verlaufen vollkommen unsensationell. Die verlaufen in Stille und selbstverständlich. Wir haben uns begegnet, Punktum. Nichts mehr zu sagen. Wir reden miteinander, wie wenn wir uns schon 100 Jahre oder noch länger kennten. Mehr ist nicht zu sagen und das ist das Wesentliche damit getroffen.
Nicht der Inhalt, sondern die Tatsache.
Ja, ja. Wir reden oder wir reden nicht. Wir schweigen zusammen oder wir reden zusammen, aber wir reden nie bla bla. Sondern wenn wir reden, so reden wir etwas Vernünftiges. Aber alles auch ohne da kolossale Tiefschürfungen, sondern wir reden vernünftig über was uns einfällt und was uns interessiert.
Ohne Druck.
Ohne Druck, ohne Absicht, hauptsächlich ohne Absicht. Ja.
Diese Begegnungen sind nicht häufig, aber Aufeinandertreffen hat es in dieser Casa Serodine ja häufig gegeben. Mögen Sie da noch den ein oder die andere erwähnen?
Es fällt mir ein, ich habe, das ist schon ungefähr 20 Jahre her, kam ein, das ist zu viel gesagt, vierschrötig, aber ein etwas hart kulturierter Mann rein, mit dem ich mich im Laufe der Jahre und mit seiner Frau, meine Frau, mit denen, wir haben uns sehr angefreundet. Das ist ein Mann, ein stiller, sachlicher, klarer Mann, Leiter einer großen Irrenanstalt, hat unter sich an Ärzten und Pflegepersonal 500 Leute, eine Riesenanstalt, die er kristallklar leitet, mit persönlichem Kontakt zu seinen Patienten. Das ist ihm der kauft seit 20 Jahren jedes Jahr im Rahmen von höchstens 1000 Mark etwas bei mir. Mehr kann er nicht, denn er verdient nicht viel, weil er es ablehnt, Privatpatienten zu haben. Er lehnt es ab, Privatpatienten zu haben, begnügt sich mit seinem bescheidenen Lohn als Leiter dieser Anstalt. Gut, ich stelle mir vor, er wird netto vielleicht 6.000 Mark verdienen. In dieser Größenordnung könnte einige 100.000 verdienen, wenn er sie Privatpatienten haben würde, das lehnt er ab. Ein Mann, der, diese Anstalt ist in vielen Häusern, ein musischer Mann, der im Rahmen dieser kleinen Käufe mit exquisitem Geschmack, mit ganz sicherem Blick, kleine Kleinode sich gekauft hat. In der Anstalt haben die eine neue Kirche gebaut, die hat er entworfen. Er hat die Glasfenster für diese Kirche gemacht. Ich habe die gesehen, das ist großartig, nicht wahr? Das ist einfach echte Muse und echter Glauben. Wunderbar. Und das sind so Leute, die man etwa kennenlernt. Ich habe auch viele ganz junge Leute kennengelernt. Es fallen mir jetzt Einzelne nicht ein. Wir haben einfach eine ganze Reihe von Bekannten sind zustande gekommen, die herkommen und dann kommen sie zu uns nach Hause und dann haben wir schön miteinander.
Sie waren ja jetzt als Sie nach Ascona herunterzogen, ich gehe wieder mit Ihnen zurück, waren Sie ja erst eigentlich ohne ein Zuhause. Sie wohnten wieder in Miete. Und wie kam es dann dazu, dass Sie wieder ein Zuhause hatten?
Wie trafen
Sie Ihre zweite Frau auf?
Ich war ja zuerst allein. Meine zweite Frau, die habe ich kennengelernt im Café Select in Zürich, wo ich war auch Junta in Zürich, beim Schachspielen. Und zwar habe ich sie kennengelernt nach einem sehr schweren Autounfall. Ich hatte unter anderem, um etwas zu verdienen, habe ich Autounterricht erteilt. Und da hat mich ein Schüler, der anstatt auf die Bremse zu drücken, aufs Gaspedal drückte, einen Berghang hinuntergefahren. Und bin ich sehr schwer verletzt worden. Gerade vorgestern erzählte der Fritz Hochwelder, der Dramatiker, mit dem ich befreundet bin, wie ich diesen Unfall geschildert hätte. Und er sagt, er kann sich erinnern, dass ich gesagt habe, ich war also so zusammengestaucht, dass man mich eigentlich nur straßenreinigungshalber zusammengewischt hat. Es war ungefähr so. Ich hatte den eingedrückten Brustkorb, ich hatte die Rückgrat verletzt, wobei ich übrigens sagen kann, dass ich erst dann erfahren habe, was echter Schmerz ist. Es ist ein unvorstellbarer Schmerz. Ich habe auch jetzt noch 5 oder 6 Wirbel, die sind zusammengewachsen von diesem Zusammenschlag. Man merkt es mir nicht an, ich bin etwas krumm. Aber habe dauernd einen nicht starken Schmerz, aber ich habe dauernd einen Schmerz, der also absolut erträglich ist und mich nicht stört und auch nicht deprimiert. Aber ich habe damals also erfahren, was wirklicher Schmerz ist. Und es ist ja dann so, es war sehr sonderbar, ich kann mich erinnern, ich war dann ohnmächtig und bin dann im Krankenwagen aufgewacht und sah so eine weiße Schürze neben mir und habe dann mir gedacht, das ist vielleicht der Doktor. Und dann höre ich, wie der sagt, Poveretto ha rotto la colonna vertebrale, der Arme, der hat das Rückgrat gebrochen. Und nun lag ich da und wusste, Rückgrat gebrochen, also gelähmt. Und dann habe ich versucht zu schauen, ob das war, oder habe versucht, das Bein zu bewegen. Und das ist mir dann gelungen. Dann sagte er, no, muove la gamba. Nein, er bewegt das Bein. Da war ich wieder beruhigt und fiel wieder in Ohnmacht. Das ist übrigens auch die Einstellung, die ich auch als jüdisch bei ihm bezeichnen würde, die eine sachliche Einstellung auch in einer solchen Situation. Ja. Und dann bin ich also, wie gesagt, davongekommen. Ich habe dann das Gehör an einem Ohr verloren, habe dann später weitgehend, später habe ich es am anderen Ohr durch eine Krankheit, durch Meniere, das ist eine spezielle Krankheit, eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Ohr, verloren, so dass ich auf dem einen Ohr praktisch nichts höre und auf dem anderen fast nichts. Ich pflege aber zu sagen, ich höre immer noch viel zu viel. Aber ich so im stillen Gespräch, im Gespräch ohne Nebengeräusche höre ich ja mühelos mit dem Apparat. Das ist ein Segen, diese Apparate, die nichts nützen, wenn Nebengeräusche sind. Aber sonst sind die Apparate wirklich ein Segen. Ja.
Und Sie fuhren dann hin und wieder nach Zürich?
Ich hatte doch immerhin noch dies und jenes zu erledigen, fuhr dann hin und wieder nach Zürich. Und dort habe ich also meine zweite Frau kennengelernt, mit der ich dann noch ziemlich lang zusammenblieb. Und wir haben dann diese zwei Töchter, an denen ich große Freude habe. Ja.
Wie war das jetzt plötzlich? Da war Wladimir Rosenbaum nicht mehr ein Junge, aber doch ein Vater. Waren das neue Erfahrungen?
Ich habe auch vorher, wir hatten, als wir in Zürich wohnten mit meiner ersten Frau, haben wir lange Jahre die Kinder der Schwester meiner ersten Frau bei uns gehabt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte also große Erfahrung im Umgang mit Kindern. Und ich habe auch heute, ich kenne das sogenannte Generationenproblem nicht. Und ich habe mit meinen eigenen Kindern nie Probleme gehabt, sondern ich habe erfahren und ich wusste, das Kind ist in jedem Alter, man muss nur seine Sprache verstehen, dem Argument zugänglich. Ich habe meinen Kindern, auch den früheren, nie etwas befohlen. Ich habe mit ihnen nur mit dem Argument operiert. Man muss sich Zeit nehmen. Ich will Ihnen einen Fall sagen, da war meine jüngere Tochter, die war 4- oder 5-jährig und da sollte ein Kinderfest sein und sie freute sich unbändig auf dieses Kinderfest und dann stellte meine Frau fest, es hat etwas Fieber, wir haben den Arzt kommen lassen und der Arzt hat gesagt, das Kind kann also nicht, darf nicht an dieses Kinderfest. Also großer Tränenstrom, Verzweiflung, Geschrei. Ich habe dann mit dem Kind, habe ich vielleicht eine Stunde lang gesprochen, ich habe es nicht getröstet und habe so lange mit ihm gesprochen, bis wir, also das Kind und ich, zusammen beschlossen haben, nicht an das Kinderfest zu gehen, weil es nicht richtig gewesen wäre. Und das Kind hat es, gut, natürlich ist eine Beeinflussung da, aber es ist keine, es ist eine Beratung da. Man muss so lange und so eingehend, auf den anderen eingehend beraten, bis der Rat verstanden wird und verstanden wird, wie er gemeint ist. Und dann hat das Kind eingesehen, von sich eingesehen, dass es nicht richtig wäre, objektiv nicht richtig wäre, dem subjektiven Wunsch, das Kinderfest zu besuchen, nachzugeben. Und ist ohne Trauma über dieses, anstatt dass ich einen Klaps auf den Popo gebe, sage, hör jetzt auf zu heulen, du gehst nicht hin, habe ich mir Zeit genommen, eine Stunde mit dem Kind das Problem zu erörtern, ein Problem, das im Leben eintreten kann. Ein Wunsch kann nicht erfüllt werden und es ist doch richtig, dass er nicht erfüllt wird. Das ist meine Einstellung zu den Kindern. Und es ist also so, dass beide Töchter zu mir eine Einstellung haben, es ist für die beiden ganz selbstverständlich, problemlos selbstverständlich, wenn sie eine echte Schwierigkeit hätten, der erste, zu dem sie gingen, wären nicht ihre Männer, die kämen zu mir. Und die wissen, dass bei mir kein Vorurteil möglich ist. Die könnten mir erzählen, was sie wollten. Ich habe kein Vorurteil. Kennen Sie den Unterschied zwischen der protestantischen und der kirchlichen Religion und der katholischen? Es kommt ein Mann zum protestantischen Pfarrer und sagt, der Pfarrer, ich habe einen Mord begangen. Pfarrer, Telefonpolizei. Es kommt einer zum katholischen Pfarrer, ich muss das Französisch erzählen, und sagt, mon père, j'ai tué. Vater, ich habe getötet. Combien de fois, mon fils? Wie oft, mein Sohn? Eine böse Definition, aber eine, ich meine, das ist das absolute, die Vorurteilsfreiheit. Wobei das natürlich nicht zutrifft. Die Kirche ist natürlich voller Vorurteile. So ein, als Anekdote ist es als Witz ein wunderbares Beispiel. Das Vorurteil ist ja nur ein Urteil vor dem Urteil. Und wir sind voller Vorurteile. Voller Vorurteile. Es ist sehr schwierig, sich aus dem Vorurteil freizuhalten.
Aber es ist eine Schmutzwoge, die da immer auf einen zukommt und von der man wirklich weglaufen muss.
ich würde nicht sagen eine Schmutzwoge, aber eine Woge von vorgefassten Meinungen, ja. Positiven oder negativen, ja.
Und wie war es jetzt? Sie kamen ja jetzt mit der zweiten Ehe auch in einen ganz neuen Familienkonnex herein.
Ja.
Von Eltern der Frau und Geschwistern der Frau. Gab es da Personen, die für Sie wichtig wurden?
Ich würde sagen, nein. Der Vater der Frau war ein sehr gebildeter Mann, Psychiater, Schriftsteller, Philosoph, Dichter. Die Mutter war aus bestem Schweizer Hause, man kennt den Ausdruck Burkhardt mit CKDT, das sagen die Basler, die besten Basler Familien. Und die hat auch heute noch, hat sie durchaus den Habitus in Anführung aus bestem Hause. Nun, ich bin ja auch aus keinem schlechten Hause, aber ich bin nicht aus einem besten Hause, das existiert bei uns nicht, beste Häuser. Die Ehe mit meiner zweiten Frau war vielleicht wahrscheinlich ein Fehler. Und zwar hauptsächlich meinerseits, sie war ja viel jünger, aber es war ein Fehler, der eine entscheidende Korrektur durch die Geburt dieser zwei Kinder bekommen hat, die für uns beide, obwohl wir geschieden sind, die helle Freude sind. Und dann war ich längere Zeit allein, dann habe ich meine dritte Frau kennengelernt.
Wollen wir Charles de Monté noch kurz dazwischen nehmen mit der Buchgeschichte? Den Titel, der Suche nach dem Titel für sein letztes Buch?
Im Zusammenhang mit Krankheit, Einstellung zur Krankheit und auch Verlauf von Krankheit kann ich vielleicht Folgendes erzählen, dass vielleicht eine Spur von Allgemeingültigkeit haben kann oder ein Hinweis ist. Das ist jetzt also 10, 12 Jahre her, da erkrankte ich sehr. Und zwar in sehr banaler Weise. Ich hatte einen Zwölffingerdarmgeschwür, einen Ulkus, und verlor mehr Blut, als man mir zuführen konnte. Es war damals gerade in die Zeit des Sechstagekrieges, wenn ich nicht irre. Es gaben sehr viele Leute Blutkonserven für die Verletzten ab. Und ich weiß, dass also von diesen Blutkonserven, die für die Soldaten in Israel bestimmt waren, einige zu mir, aus Zürich zu mir kamen, weil man also meine Blutgruppe musste man haben. Ich glaube, das Hämoglobin ging rapid zurück und ich kam schon also in den Zustand, dass ich sollte noch etwas unterschreiben, ich hatte Bewegungsstörungen, ich hatte Halluzinationen, ich war also am Sterben. Und kam der solenne Moment, wo da die Schwestern um mein Bett standen und zwei oder drei Ärzte und meine Frau. Und teils halluzinierte ich und teils sah ich ganz klar. Das wechselte so ab. Und da sah ich, wie der eine Arzt meiner Frau einen Stupf gab und sie gingen hinaus. Und draußen hat er gesagt, es geht nun, ich sagte mir das später, es kann sich um Sekunden, um Minuten drehen, es kann vielleicht auch Stunden sein. Aber sie müsse also gefasst sein, dass nun nichts mehr zu machen sei. Und das habe ich verstanden. Und dann dachte ich mir, ja, in den Büchern kann man doch nachlesen, dass Leute, die am Sterben sind, manchmal einen letzten Wunsch haben. Und haben mich gefragt, ob ich einen letzten Wunsch habe. Ich hatte keinen letzten Wunsch. Und ich war durchaus bereit, A, mich zu wehren, B, war ich durchaus friedlich bereit zu sterben. War in Ordnung. Und dann fiel mir ein, dass ich vielleicht doch noch einen letzten Wunsch hätte. Ich sagte, ich war klar in dem Moment meiner Frau, ich möchte gern noch meine Freunde Leisinger sehen. Das ist ein Arztehepaar, meine ältesten Freunde, jünger als ich, aber meine ältesten Freunde, er Chefarzt einer Klinik im Kanton Zürich, sie Zahnärztin. Meine Frau ging hinaus, telefonierte, die waren zufällig in Davos in ihrem Ferienhaus und sausten also herunter. Er, Chirurg, Chefarzt, ein ganz stiller Mann, der keine Silbe zu viel spricht. Und sie kamen herunter, er hat sich natürlich, bevor er in mein Zimmer kam, sich bei den Kollegen erkundigt, nach mir und kam herein mit ihr und sie natürlich fast krampfhaft gefasst, die Tränen unterdrückend und er, daran werde ich mich immer erinnern, der Blick des Freundes und des Arztes, den er da auf mich richtete, kam herein und das hat mich sehr erleichtert, dass diese beiden noch kamen, während ich noch lebte. Und ich sagte, es ist schön, dass ihr noch gekommen seid. Es ist halt das Ende. Und dann sagte er einen Satz, der kam wirklich aus dem Genie des Herzens. Er tröstete mich nicht. Er sagte, ja, wahrscheinlich ist das Ende, aber nicht ganz sicher. Eine großartig kühne Antwort. Großartig, nicht wahr? Es braucht Courage, um einem Sterbenden zu sagen, ja, wahrscheinlich stirbt, aber nicht ganz sicher. Und ich habe den Eindruck, vielleicht auch den abergläubischen Eindruck, dass es in dem Moment gekehrt hat. Als er am nächsten Morgen hereinkam, war das Hämoglobin um 10 Punkte gestiegen. Also das Verbluten hatte aufgehört und er guckte also die Tabelle an und sagte, gerettet, das Einzige, was er sagte, wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, gerettet. Das ist also meine Erinnerung und dann kam ich wieder hoch. Dann vielleicht noch das, wobei die Erzählung, das ich jetzt erzähle, kann vielleicht missverstanden werden auf Heldentum und Kühnheit und das überhaupt damit nichts zu tun. Dann hat er mir versprochen, er werde mich operieren, denn ich müsste operiert werden. Und ich kam dann nach Hause, wurde wieder also gepflegt und kam dann vor der Operation, die also notwendig war, wieder hier ins Spital und wurde hier, ich hatte wieder Schwierigkeiten, aufgepäppelt für die Operation. Und das ging nicht so gut. Die Ärzte waren der Meinung, ich sei zu schwach für die Reise nach Zürich. Und schließlich sagte ich, also Kinders, ich will nicht mehr warten, ich nehme das Risiko auf mich. Meine Frau fährt mich nach Zürich, das sind da nach Richterswil bei Zürich, das sind 3,5 Stunden Fahrt ins Spital zu meinem Freund. Also man hat mich angezogen und man hat in den Lift getan und sorgfältig ins Auto gesetzt und ich saß im Auto und meine Frau fuhr los über den Gotthard. Kurz vor Hospital, also Mitte des Weges, schaue ich auf die Seite zu meiner Frau und sehe, dass die weiß und grün im Gesicht ist und dass der Schweiß hier herunterrinnt. Ich sage, halt, was ist? Und da sagt meine Frau da, die mit ihrer preußischen Erziehung natürlich also nie klagen würde und sich bis zum Tode durchhalten würde, die sagt, ich kann nicht mehr. Worauf ich sagte, nun gut, komm, setz dich dahin, ich fahre weiter. Und dann habe ich mich ins Spital gefahren. Das machte mir nichts aus, weil ich weiß, ich kann sehr gut fahren. Ich brauche gar keine Anstrengung, gar keine physische Anstrengung, um das Auto zu bedienen. Und habe also unter äußerster Einsparung meiner Kräfte, habe ich gemütlich das also Auto ins Spital gefahren und bin also dann mit meiner etwas erholten Frau und selbst lachend im Spital angekommen. Und dann hat mich mein Freund operiert, nicht sofort, nach 2-3 Tagen, ist also alles gut gegangen, nicht wahr? Also die, vielleicht noch das zu sagen, das Problem des Todes. Ich glaube, das war immer so. Das ist für mich nie ein Problem gewesen. Das ist ein natürlicher Vorgang. Ich war also da wirklich in letzter Todesnähe und habe also, kann die Beobachtung bestätigen, dass ich wirklich keinerlei Angstgefühle hatte. Und so ist es auch heute noch. Wenn mir jetzt der Arzt sagen würde, in den nächsten 10 Minuten muss ich sterben, das würde mich nicht aufregen. Das glauben Sie vielleicht nicht, aber so ist es.
Nein, ich glaube das schon, weil das eine Erfahrung ist, die etwa auch mit der Untersuchungshaft- und Gefängniserfahrung ganz nah beieinander ist.
Ja, vielleicht, ja. Ja. Ja.
Wenn der Kreis nicht größer ist,
ja,
als die Mauern.